rund um die Gesundheit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem RKH-Talk, alles rund um die Gesundheit. Und heute wird es ein spannendes Thema, weil heute gucken wir wieder in den Körper, aber irgendwie auch nicht so richtig. Ich bin gespannt, was mir mein Gesprächspartner verraten wird, wie das Ganze eigentlich genau funktioniert. Und das ist heute Dr. Wilhelm Kersius. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung. Freue mich sehr und bin gespannt, was Sie alles von mir gerne wissen möchten.
Ich bin auch gespannt, was Sie alles so erzählen können. Herr Dr. Kersius, Sie sind ärztlicher Direktor am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie. Ist erstmal schon mal ein langer Titel, die Visitenkarte muss ein bisschen länger sein. Was bedeutet dieser Titel jetzt aber genau?
Also der Titel bedeutet, dass wir uns einmal mit bildgebenden Verfahren beschäftigen. Zum einen zu diagnostischen Zwecken und zum anderen sind wir tätig in der minimalinvasiven Diagnostik bzw. Therapie und dadurch kommt also der Begriff zusammen, einmal das Diagnostische und dann das sogenannte Interventionelle. Interventionelle Radiologie ist im Prinzip ein Fachbegriff für Schlüssellochradiologie, kann man sagen. Ja. Und der größere Teil unseres Tuns bezieht sich sicherlich auf die Bildgebung, aber auch ein zunehmend wichtiger werdender Teil und auch von der Anzahl her ausgreifend werdender Teil ist die Intervention.
Kommen wir später eh noch mal ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Zunächst mal, wie sind Sie überhaupt in diese Fachrichtung gekommen? Also haben Sie immer schon gerne mal ein bisschen tiefgründiger nachgeguckt, auch daheim das Spielzeug irgendwie mal unter den Scanner gelegt und geguckt, aus was das Ganze besteht oder woher kommt diese Leidenschaft für den Beruf?
Ja, im Grunde genommen muss ich ehrlich sagen, ich bin eigentlich durch Zufall in der Radiologie gelandet. Ich wollte eigentlich ursprünglich mal in die internistische Richtung und habe dann nach meinem Studium mir aber überlegt, dass ich gerne eine gute Basis für mein späteres Tun haben wollte, habe dann zunächst am Universitätsklinikum in Eppendorf mit der Pathologie begonnen, einfach um die Morphologie besser kennenzulernen. Dort habe ich 1,5 Jahre gearbeitet und dann bin ich in die Radiologie gegangen an der Uni in Bonn und auch da wollte ich eigentlich nur so für 2 Jahre bleiben, um dann die Weiterbildung in der inneren Medizin zu machen und habe aber dann gesehen, dass das so ein interessantes Fach ist, dass ich im Grunde genommen dann einen Schluss gefasst habe, in diesem Bereich weiterzumachen und bereue das eigentlich bis heute nicht.
Beruflich, also das Herz dann dort quasi verloren. Was macht diese Fachrichtung für Sie so spannend, dass Sie damals gemerkt haben, hey, das ist tatsächlich viel, viel spannender, als ich eigentlich gedacht hätte?
Ja, man hat als Radiologe mit allen Bereichen der Medizin zu tun. Also man untersucht den Menschen, wie man so schön sagt, von der Locke bis zur Socke und hat also alle Fachrichtungen da integriert, mit denen man zu tun hat. Man hat die klinisch tätigen Kollegen als Partner, jeweils mit ihrer entsprechenden Fachrichtung, die dann mit ihren Problemen auf uns zukommen. Und das ist eigentlich eine ganz spannende Sache.
Das stimmt. Das heißt, man ist eigentlich viel mehr integriert als jetzt in einer Fachrichtung, weil da hat man immer nur seinen Themenbereich. Als Radiologe sind Sie ja eigentlich überall mit dabei.
Genau. Wir sind also in allen Bereichen präsent und wir führen auch interdisziplinäre Gespräche mit den Kollegen. Also in den einzelnen Fächern gibt es klinisch radiologische Konferenzen jeden Tag, nicht mit allen jeden Tag, aber mit mehreren Disziplinen jeden Tag auch und die anderen dann verteilt über die Woche, je nachdem, wie viel das für uns ist, also wie häufig Fälle von den Fachrichtungen zu uns geschickt werden.
Eine Frage, die ich noch unbedingt stellen will. Pathologe, haben Sie gesagt, war so der Anfang, wenn ich es richtig im Kopf habe, für alle, ich sag mal, Nichtmediziner, ist das der Gerichtsmediziner, glaube ich, oder?
Nein, Gerichtsmediziner ist wieder ein Spezialbereich. Die arbeiten natürlich auch mit Methoden der Pathologie, aber da geht es eigentlich um Rechtsfragen. Und in der Pathologie geht es darum, dass man einmal, was früher noch ausgedehnter war, Sektionen durchführt, um zu kontrollieren, ist das, was bisher unsere Arbeitsdiagnose war, stimmt das überhaupt oder woran ist ein Patient verstorben, was hatte er eigentlich? Und zum anderen ist das natürlich die histologische Aufarbeitung der Präparate, der Organe, die man dann untersucht. Aber der größere Anteil dessen, was ein Pathologe macht, ist natürlich Gewebe von lebenden den Patienten zu untersuchen. Das heißt also, von Patienten, die Biopsien, also kleine Gewebeproben aus verdächtigen Organen, oder von Patienten, die operiert werden, wo dann Teile oder Organe entfernt werden.
Wieder was dazugelernt. Habe ich auch nicht gewusst. Man verbindet Pathologe gefühlt immer sofort mit Gerichtsmedizin, wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Kann ich mich wahrscheinlich nicht ganz unschuldig sprechen. Aber was ich da sagen wollte, es ist, glaube ich, ein sehr ungewöhnlicher Weg, über die Pathologie in die Medizin zu finden, oder? Also habe ich jetzt so von Ihren Kollegen bislang noch nie gehört.
Ja, vielleicht ist das heutzutage etwas ungewöhnlich anmutend, aber früher war das häufiger, dass viele Kollegen, die dann zum Beispiel in chirurgischen Fächern später gearbeitet haben, dass sie zunächst mit der Pathologie begonnen haben, einfach um ein Gefühl auch für die Morphologie zu kriegen. Heute ist das etwas weniger geworden, und was natürlich auch weniger geworden ist, dass diese Obduktionen, wo man natürlich die makroskopische Morphologie am besten lernen kann, dass die deutlich zurückgegangen ist. Also es gibt heutzutage in den meisten Kliniken nur noch wenige Obduktionen, also Sektionen, die durchgeführt werden. Schade, weil dadurch auch eine wichtige Qualitätskontrolle fehlt.
Sie haben schon gesagt, in Bonn haben Sie dann Ihr Herz an die Radiologie verloren. Von Bonn hierher ist der Weg durchaus weit.
Ich bin also, nachdem ich die Hamburger Zeit beendet habe, für circa 4 Jahre nach Bonn gegangen, habe dort Radiologie gemacht und habe dann einen Wechsel vorgenommen, bin dann also für circa 8 Jahre an der Universitätsklinik in Mainz in der Radiologie gewesen, und von dort aus bin ich dann nach 8 Jahren wieder praktisch mit meinem Oberarzt, der mich in Mainz begleitet hat, der dort Chef wurde, dann wieder nach Bonn zurückgegangen für 2 Jahre, und dann bin ich etwa für ein Dreivierteljahr an einem mittelgroßen Essener Krankenhaus als Chef tätig gewesen, wo aber schwierige Verhältnisse vorherrschten und ich mich dann entschieden habe, mich nochmal weiter zu bewerben, und dann bin ich Anfang 2001 nach Ludwigsburg gekommen, hier ins Klinikum.
Sind jetzt immerhin auch schon über 20 Jahre dann der längste Standort quasi.
Genau, ja, die längste Etappe meines bisherigen und auch zukünftigen beruflichen Lebens.
Ich wünsche es Ihnen. Es ist aber trotzdem so, wenn man mit Ihren Kollegen auch spricht und sich umhört, viele sind so ein bisschen hin und her gezogen. Ist es so ein bisschen wie bei Köchen, die ja auch einfach oft durch die Welt reisen, um eben ihr Handwerk zu lernen, dass es bei Medizinern auch so ist, dass die sogar vielleicht umziehen müssen, andere Standorte kennenlernen müssen, um eben ihr Wissen erweitern zu können?
Naja, man muss das nicht unbedingt machen, aber es ist, glaube ich, schon für die Ausbildung ganz gut, wenn man mehrere Standorte erfahren hat, und überall wird ein wenig anders gearbeitet, und man denkt ja als junger Mensch, es kann einfach nur so gehen, aber dass es auch mehrere Möglichkeiten gibt, zum Ziel zu kommen, das lernt man dadurch, wenn man im Laufe seiner Ausbildung mal die Ausbildungsstätte gewechselt hat.
Ich weiß nicht, wie sportlich Sie sind, aber im Sport ist ja immer das Ziel höher, schneller, weiter. Wie war es denn bei Ihnen? Hatten Sie auch immer das Ziel höher, schneller, weiter eben bis zum ärztlichen Direktor, oder war das tatsächlich eher Zufall durch die Karriere und den Lebensweg, den Sie gegangen sind?
Naja, also im Sportlichen, klar, ich bin auch ein sportlicher Typ, ja. Ich habe für mich so ein Laufprogramm, also seit einigen Jahren. Die Zielgröße ist 100 Kilometer im Monat, und das habe ich jetzt auch in den letzten 2 Jahren permanent durchhalten können, und ich hoffe, dass ich das auch noch eine Weile machen kann. Und ansonsten, es ist natürlich nicht so, dass einem das Chefdasein mit in die Wiege gelegt wurde und man von vornherein weiß, ich muss und will irgendwo Chef einer Abteilung werden. Das entwickelt sich im Grunde genommen so. Und bei mir war es so, dass ich in der Radiologie mich insbesondere sehr stark für den interventionellen Bereich interessiert habe und da auch einen Großteil meiner jetzigen Tätigkeit noch hinein investiere. Und diese interventionelle Schiene, die können Sie eigentlich nur an einem Krankenhaus und am besten an einem größeren Krankenhaus realisieren. Wenn Sie in der Praxis sind, dann ist das allein aus wirtschaftlichen Gründen nicht erstrebenswert, das dort umzusetzen, weil einfach pro Zeiteinheit sozusagen zu wenig Rückfluss kommt und die Investitionen, um diese interventionellen Eingriffe machen zu können, sind einfach viel zu groß. Eigentlich die natürliche Konsequenz, dass man sagt, okay, ich möchte gerne in einem solchen Bereich arbeiten, dann bleibt man am Krankenhaus, und wenn man in größeren Kliniken tätig sein will, wo ja die Interventionen vorrangig auch beheimatet sind, dann ist es auch meistens erforderlich, dass man eine Habilitation vorlegen kann.
Jetzt haben wir schon viel über Ihre Arbeit gesprochen, aber was muss denn jetzt eigentlich ein guter Radiologe können? Also was muss der drauf haben, was muss der für Fähigkeiten und Fertigkeiten haben?
Naja, wenn es ein diagnostisch tätiger Radiologe ist, dann natürlich muss er viel Wissen haben, das ist ganz klar, das gilt aber für alle Bereiche. Und er muss einen guten Blick haben, das heißt also, man muss eine gewisse optische Begabung vielleicht haben. Ja. Es gibt ja manche, die auf Bilder schauen oder so, die aber bestimmte Strukturen einfach nicht sehen. Und genauso ist es in der Pathologie, wenn sie da mikroskopische Schnitte haben, Diagnosen erstellen müssen, dann müssen sie einfach sehen, was vor ihnen liegt.
Jetzt haben Sie schon immer wieder die Begriffe genannt. Wir haben auch schon kurz darüber gesprochen. Was ist denn jetzt aber genau der Unterschied eben zwischen einer Diagnostik und einer Intervention?
Also Diagnostik ist, es werden Bilder angefertigt durch Maschinen, Röntgengeräte, CT, MRT, Ultraschall und so weiter. Und sie stellen eine Diagnose danach, wenn sie die Bilder betrachten. Und Interventionen sind praktisch Eingriffe, therapeutische Eingriffe. In der Regel in der Radiologie sind das zu einem Großteil Eingriffe in das Gefäßsystem. Das heißt, sie machen über eine örtliche Betäubung in der Leistenarterie, das ist so der übliche Zugangsweg, oder natürlich auch über Armarterien oder andere Arterien am Bein in seltenen Fällen, gehen sie in das Gefäßsystem hinein und können dann entweder Engstellungen, Verschlüsse oder Blutungen auch behandeln, oder sie können Eingriffe bei Patienten mit Tumorleiden, zum Beispiel ein klassisches Beispiel sind Lebertumoren, die dann durch kleine Kügelchen, an denen ein Chemotherapeutikum gebunden ist, können sie diese Tumoren behandeln. Die werden mit einem ganz dünnen Katheter in das zuführende Gefäß hineingespritzt und bewirken dann zum einen, dass der Blutzufluss gestoppt wird zu den Tumoren, und zum anderen kann das Chemotherapeutikum, was an diesem kleinen Kügelchen anhaftet, dann vor Ort gleich wirken. Das sind so klassische Beispiele für das, was wir so machen.
Da bin ich schon jetzt völlig perplex, weil den Radiologen, den kennt man halt hauptsächlich von der Radiologie. Wenn man sich einen Arm gebrochen hat, irgendwie wehgetan hat, dann wird man halt geröntgt. Daher kennt man den Radiologen, aber das geht ja weit über dieses Berufsbild, was man eigentlich hat, hinaus.
Genau, das geht weit hinaus, insbesondere im interventionellen Bereich. Und da ist es auch nicht so, dass wir da nur Gefäßleiden behandeln, sondern wir machen auch sogenannte perkutane, also durch die Haut hindurch Eingriffe mit Sonden, wodurch dann Tumoren verbrannt werden mit einer Sonde, die man in den Tumor hineinbringt. Solche Dinge machen wir auch.
Wir versuchen immer, Ihre Fachrichtung quasi einem Handwerk zuzuordnen. Also die Orthopäden werden ja oft eben als wirklich Handwerker beschrieben, die mit Hammer und Meißel quasi zur Sache gehen und mit Säge. Was für ein Handwerk würden Sie sich denn selber zuschreiben, wenn man das so vergleicht? Ich habe gerade überlegt, ob ein Detektiv passt, der mit der Taschenlampe leuchtet. Ich weiß nicht, ob Sie eine bessere Beschreibung haben.
Ja, eigentlich nicht so richtig, aber im Grunde genommen, vielleicht trifft es das ein bisschen, dass man immer unterwegs ist, um dann, sagen wir mal, von außen nicht sichtbare Dinge zu entdecken und dann für die Behandlung zu nutzen.
Wir haben jetzt gerade schon beschrieben, die diagnostische und interventionelle Radiologie. Ich habe, wie gesagt, auf dem Weg in Ihr Büro auch noch die Neuroradiologie entdeckt auf dem Schild. Was ist das dann genau und inwiefern unterscheidet sich das dann eben nochmal von den beiden anderen Richtungen?
Ja, die Neuroradiologie, die gibt es im Grunde genommen eigentlich auch nur in größeren Krankenhäusern. So mittlere und kleinere Krankenhäuser haben meist keine eigenständige Neuroradiologie. Und die Neuroradiologie beschäftigt sich praktisch mit der Diagnostik und natürlich auch mit den Interventionen an den Neuroorganen, das heißt also Hirn und Rückenmark.
Jetzt sind Sie schon über 20 Jahre hier in Ludwigsburg, sind davor auch schon viele Jahre in der Radiologie gewesen. Inwiefern hat sich die Fachrichtung in dieser ganzen Zeit denn auch verändert?
Ja, die Fachrichtung hat sich insofern verändert, als dass die Schnittbildverfahren, also Schnittbildverfahren sind klassisch CT und MRT, dass die in den letzten Jahren enorm zugenommen haben. Und früher bestand eigentlich die klassische Radiologie überwiegend aus Röntgendiagnostik. Die Röntgendiagnostik und auch die Durchleuchtungsuntersuchungen, die nehmen im Laufe der Jahre immer mehr ab, insbesondere die Durchleuchtungsuntersuchungen, weil heute auch durch endoskopische Verfahren das zum Beispiel häufig ersetzt wird. Also Zunahme der Schnittbilduntersuchungen und auch drastische Zunahme von den schon erwähnten interventionellen Eingriffen.
Was ich gerade überlegt habe, gehört die Ultraschalltechnik auch eigentlich zur Radiologie oder ist das nochmal was anderes?
Die Ultraschalltechnik, die kann auch zur Radiologie gehören, weil sie auch zu den bildgebenden Verfahren gehört. Aber zum Teil ist es auch so wie bei uns am Hause, dass die Ultraschalldiagnostik überwiegend der inneren Medizin zugeordnet wird. Wir machen bei uns in der Abteilung nur Ultraschalldiagnostik der Brust, also überwiegend der weiblichen Brust, und die anderen Untersuchungen werden eigentlich in der inneren Medizin durchgeführt. Aber es gibt eine Rotation unserer Mitarbeiter in die innere Medizin, weil für unsere Facharztweiterbildung es auch erforderlich ist, dass die eine bestimmte Anzahl von Ultraschalluntersuchungen in ihrem Untersuchungspaket dabei haben.
Ja, wir haben schon mit Dr. Kimmenmark-Röningen gesprochen, der Anästhesist ist, und der sagt, dass die Anästhesie eben den Ultraschall immer mehr für sich nutzt. Deswegen kam jetzt auch der Gedanke, ob das nicht eigentlich auch Radiologie eben wäre.
Ja gut, Ultraschall wird natürlich auch zum Beispiel von den Angiologen oder den Gefäßchirurgen genutzt für die Darstellung von Gefäßen und gibt eigentlich viele Disziplinen, die auf den Ultraschall zurückgreifen. Und das bewirkt natürlich, dass man in der Regel ganz viele Ultraschallgeräte in so einem Klinikum verteilt hat. Sagen wir mal, ökonomisch sinnvoll wäre es sicherlich, das etwas mehr zu bündeln.
Gut, die sind halt einfacher zu handhaben als MRT, CT und Röntgen. Was für Behandlungen deckt dann aber Ihre Fachrichtung oder auch Ihr Institut hier alles ab? Wie kann man das zusammenfassen?
Es ist schwierig, das zusammenzufassen, weil wir eigentlich alles abdecken. Also von der Röntgendiagnostik, also auch die unterschiedlichen Organe, Brustorgane, Bauchorgane, Knochen, Frakturen und so weiter, über ja, Ultraschall bei uns natürlich in geringem Ausmaß, aber dann Computertomographie, auch die ganzen Organe praktisch von oben bis unten oder den ganzen Körper und in den anderen Untersuchungsmethoden wie MRT-Diagnostik ebenfalls. Und dann gibt es noch als Spezialbereich die sogenannte Mammographie, also die Darstellung der weiblichen Brust. Und da gibt es dann wiederum auch noch einen spezialinterventionellen Bereich, die Biopsien, Brustbiopsien, die wir hier als sogenannte Vakuum-Saugbiopsien durchführen. Das heißt also, das sind größere Gewebszylinder, die mit einem Röntgengerät praktisch gezielt getroffen werden und dann schließlich histologisch untersucht werden können danach.
Das heißt, wenn man es fachrichtungstechnisch gar nicht zusammenfassen kann, vielleicht an der Hand der Patienten, was für Patienten kommen zu Ihnen? Also wie gesagt, der klassische Knochenbruch ist wahrscheinlich dabei, aber was für Patienten kommen dann eben noch?
Ja, es kommen eigentlich fast alle Patienten, die im Klinikum behandelt werden, irgendwann mal zu uns in unterschiedlicher Frequenz und Häufigkeit. Das gibt also kaum Einschränkungen. Also weil die Radiologie, wie gesagt, in fast allen Bereichen benötigt wird.
Es gibt ja auch immer wieder Berichte über kuriose Funde. Das hört man vor allem natürlich am Zoll, wo dann irgendwelche Leute aufgegriffen werden und dann irgendwelche Auffälligkeiten haben. Und dann werden die eben auch geröntgt, durchleuchtet und dann werden da spezielle Sachen gefunden. Jetzt sind Sie auch schon viele, viele Jahre in Ihrem Job. Gab es bei Ihnen solche Vorfälle auch schon? Haben Sie da irgendwas, was Sie erzählen können aus dem Nähkästchen?
Naja, das kommt natürlich bei uns auch hin und wieder vor, dass die Polizei anruft. In der Regel vorher und sagen, wir erwarten zum Beispiel in ein, zwei Tagen einen Verdächtigen, der sich vielleicht dann in unserer Region aufhalten wird, wenn die bestimmte Informationen haben. Und den würden wir gerne zu euch in die Klinik bringen, um dann den röntgen zu lassen. Das geht dann meistens um Leute, die irgendwelche Rauschgifte sich in den After hineingesteckt haben oder auch geschluckt haben, so kleine Pakete, die dann in Kunststoff verpackt wurden. Und um die darstellen zu können, braucht man halt die Röntgenstrahlung und heutzutage meistens in Form von einer Computertomographie, die man dann anfertigt und der Patient wird dann halt in dem darmführenden Körperbereich untersucht und dann gegebenenfalls überführt.
Ja. Wie oft kommt dann sowas vor? Sie sagen schon, ja, es kommt immer wieder mal vor. Also ist es einmal im Monat, einmal im Jahr? Wie oft passiert sowas?
Also einmal im Monat wäre vielleicht zu viel. einmal im Jahr ist vielleicht eher wenig, also so in der Mitte irgendwo, aber auch unregelmäßig natürlich, dass man nicht sagen kann, da kommt jetzt jede Woche einer.
Gibt es aber sonst vielleicht auch kuriose Dinge? Ich meine, die Menschen verschlucken ja gefühlt alles, was irgendwie man verschlucken kann. Also haben Sie da auch schon Sachen gefunden, wo Sie sagen, keine Ahnung, wie das da hinkam?
Ja, doch, es gibt natürlich immer wieder Patienten, die zu uns kommen, insbesondere zum Beispiel Kinder, die irgendwas verschluckt haben und die Eltern wissen nicht so ganz genau, ist es jetzt im Körper oder ist es nicht im Körper. Und wenn es im Körper ist, ist es natürlich wichtig, einmal zu sehen, wo es ist. Das heißt, es kann natürlich eine Behinderung der Passage machen oder im noch schlimmeren Fall kann es eine Verletzung der Schleimhaut und der Darmwand oder Speiseröhrenwand oder Magenwand oder wo auch immer der Fremdkörper sich befinden, verursachen. Und das ist dann natürlich eine Situation, wo man dann in der Regel schnell operativ tätig werden muss.
Das heißt, was haben Sie da schon selber so entdeckt? Also können Sie sich an irgendwelche speziellen Fälle erinnern?
Naja, das sind einmal mal von kleinen Geldstücken über Spielzeug, was verschluckt wurde. Und natürlich gibt es dann auch noch eine andere Gruppe von Patienten, die mit gewissen Sexualfremdkörpern zu tun haben oder sich die eingeführt haben, die dann unter Umständen vielleicht auch dann irgendwo stecken geblieben sind.
Mal eine ganz andere Frage. Was passiert denn eigentlich während des Röntgens mit und im Körper? Also was geht da genau vonstatten?
Na gut, die Röntgenstrahlen, die kommen praktisch aus dem Röntgengerät und gehen zu einem Großteil durch den Körper hindurch. Aber je nachdem, welches Gewebe die Strahlen dort vorfinden, gehen sie mehr oder weniger durch. Das heißt, es bleiben auch einige im Körper haften und dadurch hat man ja den Kontrastunterschied auch auf dem Bild. Das heißt, es gibt Stellen, die hell sind und es gibt welche, die dunkel sind. Die Stellen, die dunkel sind, jetzt auf dem normalen Röntgenbild, das sind Stellen, wo sehr viel Strahlung durchgeht, weil dadurch diese Schwärzung auf dem Bild verursacht wird. Und Knochen zum Beispiel oder dichtere Organe, die lassen weniger Strahlung auf das Röntgenbild dann kommen. Also wobei wir ja heute komplett digital sind, das klassische Röntgenbild gibt es ja eigentlich gar nicht, aber so ist das einmal mal vom Prinzip her.
Und ist es dann beim CT und MRT auch genau das gleiche Prinzip, nur mit anderer Technik oder wie ist es da?
Ja, beim CT ist das das gleiche Prinzip. Auch dort werden Röntgenstrahlungen durch den Körper geschickt, allerdings in anderer Form. Und beim MRT ist es so, dass man mit einem Magnetfeld arbeitet. Das heißt also, man macht Magnetfeldänderungen, die man bewusst herbeiführt, um dadurch Bilder zu erzeugen.
Als Kind wurde mir immer gesagt, Röntgen ist natürlich nicht so gesund und darf man nicht so oft. Wie schädlich ist denn das Ganze inzwischen überhaupt noch? Ist es wirklich noch so schlimm? Oder?
Naja, potenziell kann jeder Kontakt mit Röntgenstrahlungen schlimme Folgen haben. In der Regel ist es aber so, dass, sagen wir mal, die schlimmeren Folgen eigentlich meistens dann auftreten, wenn man zu viel Röntgenstrahlung bekommen hat oder viel Röntgenstrahlung bekommen hat. Man muss natürlich immer die sogenannte Indikation prüfen, bevor man Röntgenstrahlung anwendet. Das ist die Aufgabe auch des Radiologen, dies zu tun. Und dann ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es Schädigungen im Körper gibt oder an bestimmten strahlensensiblen Organen, die nimmt zu mit der Häufigkeit der Anwendung.
In Brokkoli ist auch potenziell Rattengift drin von der Zusammensetzung her. Man müsste halt eine ganze LKW-Ladung essen, damit man überhaupt Auswirkungen hat. Ich schätze, bei der Radiologie ist es ähnlich, oder?
Ja, im Prinzip ist es ähnlich. Und es ist ja auch nicht so, dass Sie nur Röntgenstrahlung durch Röntgengeräte abbekommen, sondern dass es auch eine sogenannte terrestrische Strahlung gibt. Das heißt also, es gibt auch Strahlen, wenn Sie draußen auf den Berg steigen oder so in vermehrte Mars oder wenn Sie mit dem Flugzeug nach Amerika fliegen, dann kriegen Sie natürlich auch mehr Strahlung. Also ganz frei von Strahlung sind Sie auch nicht, wenn Sie alle Röntgengeräte umgehen.
Jetzt haben wir schon viel über Ihre Arbeit gesprochen, aber wie sieht jetzt eigentlich so ein Arbeitsalltag von Ihnen aus? Also Sie kommen ins Büro und was passiert dann?
Also wir beginnen um 7.30 Uhr mit der Arbeit hier in unserer Abteilung und wir beginnen zunächst mit einer kurzen Frühbesprechung, wo dann der Kollege, die Kollegin, der Dienst gehabt hat, berichtet, was in der Nacht war und auch schon ankündigt, wenn es Fälle gibt, die uns vielleicht im weiteren Verlauf des Tages noch beschäftigen werden. Das dauert aber eigentlich nur ein paar Minuten. Dienstags, Donnerstags zum Beispiel haben wir auch eine Frühbesprechung gleich um 7.45 Uhr und die dauert dann eine Viertel bis eine halbe Stunde. Und dann kommt es halt darauf an, was so am Tag anliegt. Bei mir sind es vielfach diese sogenannten interventionellen Eingriffe, die ich dann zu einem Teil auch selber durchführe oder Mitarbeiter anleite. Darüber hinaus muss man natürlich auch den Mitarbeitern für Gespräche zur Verfügung stehen. Man muss Mitarbeitergespräche machen, man muss mit Patienten sprechen, Patienten aufklären und so weiter. Also es gibt eine Vielzahl an Aufgaben, die zu tun sind oder dass unklare Befunde mit den Kollegen besprochen werden müssen.
Also das heißt, man kann eigentlich sagen, Sie wissen morgens noch nicht, was der Tag so bringt, oder?
Nein, in den meisten Fällen weiß man das nicht. Nein, also jeder Tag ist eigentlich anders als alle anderen. Es gibt natürlich gewisse Routinen, die immer in irgendeiner Form vorkommen. Aber das ist, glaube ich, das Spannende auch an unserem Beruf, dass wir immer mit Dingen konfrontiert werden, die wir vorher so nicht erwartet haben.
Weil wir jetzt schon so viel über den Beruf gesprochen haben, Sie haben schon gesagt, Sie sind passionierter Läufer, 100 Kilometer im Monat ist das Ziel, was Sie auch immer bislang durchgezogen haben. Das heißt, Freizeit gibt es für Sie schon, also es gibt auch einen Herrn Dr. Kersias in Jogginghosen quasi, oder?
Ja, das ist auch wichtig natürlich, aber es ist schon so, dass in unserem Beruf in den meisten Fällen man mit einer 40-Stunden-Woche nicht auskommt. Ja? Und man nimmt ja auch viele Dinge mit nach Hause, also nicht unbedingt in der Form, dass man Unterlagen mit nach Hause nimmt, aber man denkt über vieles nach oder kann auch zum Teil zu Hause noch Dinge erledigen, indem man sich einloggt in das Kliniksystem. Es ist nicht so, dass man nach 8 Stunden sagen kann, so der Tag ist jetzt zu Ende und die Freizeit beginnt.
Jetzt mal eine Frage unter Männern. Frauen mögen ja durchaus gern mal Männer in Uniform. Wie ist das bei so einem Kittel? Also haben Sie Ihre Frau vielleicht auch damit überzeugen können oder waren das andere Punkte?
Naja, meine Frau hat mich kennengelernt, da habe ich noch keinen Kittel getragen. Insofern glaube ich das nicht, dass das für sie das entscheidende Kriterium war.
Muss ich nochmal andere Frauen fragen. Jetzt, warum ist aus Ihrer Sicht Ihre Arbeit immer noch ein Traumjob?
Ja, warum? Weil es einfach Spaß macht. Mein Ziel war immer, mit Menschen zu tun zu haben und man lernt jeden Tag eigentlich neue Menschen kennen, andere Menschen kennen und es ist einfach ein schönes Gefühl, gerade jetzt im interventionellen Bereich bei uns, wenn man dann sieht, dass man den Patienten was Gutes tun kann. Das heißt, dass die, sagen wir mal, gesünder nach Hause kommen, als sie zu uns gekommen sind. Und es ist auch so, dass man in dieser kurzen Zeit, in der man mit den Patienten zu tun hat, im Rahmen der Intervention, wenn man das möchte, auch einen intensiven Kontakt zu den Leuten bekommt, weil die haben in der Regel Angst, wenn sie bei uns sind und wenn man versucht, durch ein freundliches Gespräch oder Fragen, denen die Angst ein bisschen zu nehmen, dann wird das häufig dankbar aufgenommen.
Ich wollte gerade sagen, da kommt Ihre entspannte, ruhige Art sicher auch sehr gut an, oder?
Ja, das vermute ich, ja.
Wie und wo sehen Sie denn die Zukunft Ihrer Abteilung, Ihres Instituts?
Ja, die Zukunft, da gibt es natürlich manche Leute, die sagen, Radiologie darfst du nicht mehr machen, weil da kommt die künstliche Intelligenz und die nimmt unsere ganzen Arbeitsplätze weg. Das glaube ich persönlich nicht. Also zum einen weder in der Bildgebung und schon gar nicht im interventionellen Bereich, weil das kann keine künstliche Intelligenz, da brauchen Sie eine gewisse Fingerfertigkeit und Sie brauchen vor allem Dingen viel Erfahrung, Übung und auch im diagnostischen Bereich ist es sicherlich so, dass viele Dinge durch die künstliche Intelligenz dem Radiologen abgenommen werden können in Zukunft, aber ich glaube nicht, dass das die komplette Arbeitskraft eines Radiologen ersetzen kann. Also es ist so, dass durch diese Weiterentwicklung der Technik die Bilder immer mehr werden, die Schnitte immer dünner werden und es gibt Möglichkeiten der Rekonstruktion. Und wenn Sie das alles schauen müssen als Mensch in zunehmendem Ausmaß, dann ist das natürlich, sagen wir mal, nicht immer vergnügungssteuerpflichtig. Und ich denke mir, dass durch die künstliche Intelligenz auch einiges an Arbeit einem erspart bleiben kann, die man durch die künstliche Intelligenz ersetzen kann, indem die künstliche Intelligenz einen darauf hinweist und sagt, hier, schau mal da, da ist mir was aufgefallen, dass man also nicht, sagen wir mal, jedes Bild bis ins Einzelne einfach durchschauen muss.
Das heißt, es wird auf jeden Fall definitiv nicht langweilig für Sie in der Radiologie. Was wünschen Sie sich aber selber für die Zukunft?
Naja, ich bin ja jetzt schon fast am Ende meiner beruflichen Tätigkeit und ich möchte die letzten Jahre, die ich hier noch arbeiten kann, hoffentlich, möchte ich die Abteilung noch ein bisschen weiterentwickeln, neue Methoden vielleicht einführen, alles was so heute auf den Markt kommt, noch hier zumindest einführen und hoffe, dass auch der Fachkräftemangel nicht solche Ausmaße annimmt, dass man nachher nur noch ganz alleine dasteht.
Das ist ein Wunsch, den haben, glaube ich, sehr, sehr viele und ich wünsche Ihnen auch, dass das bloß nicht in Erfüllung geht und wünsche Ihnen aber alles Gute und sage vielen Dank fürs Interview. Tolle Einblicke und danke für die Zeit.
Ja, vielen Dank Ihnen auch. Ja, es war ein sehr angenehmes Gespräch.
Hat Spaß gemacht. Dankeschön. Das war Dr. Wilhelm Kersjes, seines Zeichens ärztlicher Direktor am Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und wie ich finde, sehr, sehr spannend, hat tiefe Einblicke gegeben und von dem her dürfen wir uns auch auf den nächsten Interviewgast wieder freuen. Seid gespannt, wen wir da dann wieder vor dem Mikro haben.